Ja, es gehört wohl zu den schlimmsten Erfahrungen, die Eltern machen können, wenn ihre Kinder leiden und man nichts tun kann, um ihnen zu helfen. Und noch viel schlimmer ist es, wenn man das Leid des Kindes selbst verursacht hat, wenn man ja direkt Schuld hat an dem Leid des Kindes. Ja, so jedenfalls ging es diesem mächtigen Mann. Er war der mächtigste und reichste Mann seines Landes. Was bringt alle Macht, was bringt alles Geld, wenn man seinem Kind, das im Sterben liegt, nicht helfen kann? Das kleine Kind, der kleine Sohn, er war todkrank und dieser Mann, er war schuld daran. Er betet und flehte zum Herrn, er aß nichts und er lag die ganze Nacht mit dem Gesicht auf dem harten Boden, 7 Tage lang, aber es half nichts, das Kind starb. Seine Diener, sie machten sich Sorgen um den ja mächtigen Mann, um ihren Herrn und überlegten, wie sie ihm den Tod seines Sohnes möglichst schonend beibringen konnten. Ja, wie würde er auf diese Nachricht reagieren, wenn schon die Krankheit des Sohnes ihn so mitgenommen hatte? Was kann einen Menschen in solchen Situationen trösten? Was gibt wirklich Trost und Hoffnung? 1000 Jahre später, da lebten die Thessalonicher in Griechenland. Und auch sie mussten die bittere Erfahrung von Krankheit, von Leid, von Tod machen. Sie wurden verfolgt und bedrängt und ja, geliebte Menschen starben. Was kann ein Menschen in solchen Situationen trösten? Was gibt wirklich Trost und Hoffnung? Nochmal 2000 Jahre nach den Thessalonichern leben wir hier in Funkstadt. Und noch immer gibt es Leid, gibt es Krankheit, gibt es Tod. Ja, auch wir müssen Abschied nehmen von geliebten Menschen. Wir haben es ja in der Einleitung schon gehört. Ja, was kann ein Menschen in solchen Situationen trösten? Was gibt wirklich Trost und Hoffnung? Ja, der Bibeltext, den wir uns heute betrachten wollen, der stellt der Trostlosigkeit des Todes den Trost der Entrückung entgegen. Der Tod, er hat nicht das letzte Wort vom Trost der Entrückung. So habe ich die Predigt überschrieben. Und lasst uns gemeinsam lesen. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, der Tod hat nicht das letzte Wort vom Trost der Entrückung. Ich möchte euch 3 Punkte ansprechen. Erstens der Trost für heute, die Toten werden auferstehen. Zweitens der Trost für morgen, wir werden gemeinsam mit ihnen entrückt werden. Und drittens der Trost für die Ewigkeit, wir werden alle Zeit bei Jesus sein. Lasst uns zunächst den Trost ansehen, der uns heute schon gilt oder der uns heute trösten kann, nämlich, dass die Toten nicht in den Gräbern bleiben werden, sondern dass sie eines Tages auferstehen werden. Wir lesen nochmal Vers 13 und Vers 14. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihnen führen. Die Thessalonicher, sie gingen durch eine harte Zeit. Wir haben es ja in den vorherigen Kapiteln des Thessalonicher Briefes betrachtet. Ja, weil sie an Jesus glaubten, da mussten sie Verfolgung erleiden, Bedrängnis erfahren, viel Leid durchleben. Aber ihnen war bewusst, dass Jesus eines Tages wiederkommen würde. Ja, mit gespannter und freudiger Erwartung, da fieberten sie auf diesen Tag hin. Ja, sie rechneten fest mit seiner baldigen Wiederkunft. Aber inzwischen waren einige ihrer Glaubensgeschwister, ihre Freunde, ihre Familienangehörigen gestorben. Ja, und so stieg bei ihnen die bange Frage auf, ob ja, diese Verstorbenen ja, die Wiederkunft Jesu vielleicht verpassen würden, ob sie ja, vielleicht erst am jüngsten Tag auferweckt werden würden und ja, sie gar nicht dabei wären, wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen. Und Paulus beruhigt und tröstet sie hier, ja, sie sollten nicht traurig sein wie diejenigen, die ohne Hoffnung lebten, die keine Hoffnung haben. Ja, Christen, sie besitzen eine Hoffnung, die auch über den Tod hinausgeht, die nicht nur dieses Leben beinhaltet, sondern die auch über den Tod hinausgeht. Ja, wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist als der Erste, wie Viktor schon in der Einleitungspredigt gesagt hat. Und wenn wir das glauben, wie es in Vers 14 heißt, ja, dass Jesus ja, gestorben und auferweckt worden ist, ja, dann werden auch wir eines Tages auferstehen. Ja, das ist der Trost, den wir bereits heute im Leben und auch im Sterben haben dürfen. Eine Hoffnung, ja, die diejenigen nicht haben können, die nicht an Jesus glauben. Ja, wie unterschiedlich klingen doch diese beiden Männer. Einmal Marcel Reich-Ranicki, der von einem ja, Journalist gefragt wurde, ob ihm die Literatur helfe, mit dem Gedanken an den Tod fertig zu werden. Und der Folgendes antwortete: Mit dem Gedanken an den Tod kann man nicht fertig werden. Er ist völlig sinnlos und vernichtend. Die Literatur hilft vielleicht dabei, sich das unvermeidliche Ende des Lebens bewusst zu machen. Aber damit fertig werden, sich mit dem Tod auszusöhnen, ist unmöglich. Ja, wie anders klingt im Gegensatz dazu doch Billy Graham, ein Evangelist und Prediger, der Folgendes sagte: Eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als jetzt. Einzig meine Adresse hat sich geändert, weil ich in die Gegenwart Gottes gegangen bin. Ja, wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern der Trost, den wir bereits heute im Leben in Anspruch nehmen können, ja, der ist folgender, dass mit dem Tod ja nicht alles vorbei ist. Ja, das Leben fängt gerade erst an und es wird eine Auferstehung der Toten geben. Herr Paulus, er macht das deutlich, indem er dieses Wort Entschlafene benutzt für die Toten. In Vers 13, 14, 15 redet Paulus immer wieder von den Entschlafenen. Erst in Vers 16 sagt er dann, wen er damit genau meint, nämlich die Toten in Christus. Diejenigen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, das sind die Entschlafenen. Und genauso wie Christus gestorben ist und am dritten Tag er aus dem Grab auferweckt wurde, er wird Gott auch die Toten in Christus aus ihren Gräbern erwecken. Ja, auf den Gräbern von den ersten Christen in Rom, da findet man ein merkwürdiges Wort. Ich habe es hier rot eingekreist, vielleicht können es einige lesen. Ja, vor dem Todestag oder vor dem Tag der Beerdigung steht dort dieses Wort DEP, eine Abkürzung. DEP ja, heißt so viel wie Depositum oder Depositas. Wir kennen es von Deponieren oder von dem Wort Depot. Ja, bedeutet so viel wie hinterlegen, verwahren oder zwischenlagern. Man könnte auch sagen, vorübergehend abgelegt. Ja, was die ersten Christen in Rom damit zum Ausdruck bringen wollten, ja, das Grab, es ist nur ein Zwischenlager, ich bin dort nur vorübergehend abgelegt, ja, das ist nicht die Endstation, ich werde eines Tages von den Toten auferstehen. Ja, mit dem Tod, da ist nicht alles aus, der Tod, er hat nicht das letzte Wort, es wird eine Auferstehung der Toten geben. Ja, das gibt uns bereits heute ja, Trost und Hoffnung. Ja, auch Christen trauern bei Beerdigungen. Ja, auch wir weinen und wir sind traurig, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Ja, selbst Jesus, er weinte am Grab von Lazarus, obwohl er wusste, dass er ihn ja, in ein paar Minuten später ja, von den Toten erwecken würde. Doch bei aller Trauer, bei allen Tränen, da sind wir doch nicht hoffnungslos wie diejenigen, ja, die nicht an Christus glauben. Denn wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass die Toten in Christus ja nur vorübergehend in den Gräbern abgelegt sind und eines Tages auferstehen werden. Ja, die Toten in Christus, sie werden dieses zukünftige Ereignis der Entrückung nicht verpassen, Und das gibt uns den Trost für morgen. Wir werden gemeinsam entrückt werden. Lasst uns nochmal lesen, die Verse 15 bis 17a aus 1. Thessalonicher 4. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Ja, was Paulus hier den Thessalonichern sagt, ja, es war eine Offenbarung, die er ja direkt von Jesus bekommen hatte, ein Wort des Herrn. Ja, über die Entrückung war vorher so nichts bekannt. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, da war die Lehre der Entrückung noch ein Geheimnis. Ja, sie wurde weder im Alten Testament noch in den Evangelien gelehrt. Ja, erst hier im Thessalonicher Brief und dann auch im Korintherbrief, der so 6 Jahre später geschrieben wurde, da wurde dieses Geheimnis der Entrückung gelüftet. Ja, vorher ging man immer davon aus, dass alle Toten erst gemeinsam am jüngsten Tag auferweckt werden würden, beim Gericht vor dem Thron Gottes. Paulus erklärt nun, dass die Gemeinde schon vorher von Jesus entrückt wird. Und er tröstet die Thessalonicher damit, vor allem, ja, dass die Lebenden den Toten nichts voraus haben werden. Denn Jesus selbst, er wird vom Himmel herabsteigen, er wird keinen Engel schicken, er wird das persönlich tun. Die Entrückung ist Chefsache. Er wird seine Gläubigen, die sowohl die Lebenden als auch die Toten mit einem mächtigen Befehlsruf sammeln, ja, wie ein Heerführer seine Truppen zusammensammelt, wird er ja die Gläubigen zusammenrufen. Die Stimme des Erzengels, die wird erschallen, um die Ankunft des Herrn aller Herden anzukündigen, und die Posaune Gottes, sie wird ertönen. In 4. Mose 10, da gab Gott Mose den Befehl, ja, 2 Trompeten herzustellen. Lass uns das lesen aus 4. Mose 10, die Verse 1 und 2. 4. Mose 10, Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Mache dir 2 silberne Trompeten, in getriebener Arbeit sollst du sie machen, und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Ja, diese Trompeten, da wurde gestoßen, um dieses große Volk Israel zu sammeln, das Volk sich sammelt, versammelt. Und der letzte Trompetenstoß war dann das Zeichen zum Aufbruch, dass das Volk sich aufmacht. Ja, das Volk Israel sollte sich auf den Weg in das verheißene Land machen. Ja, aus der Parallelstelle von dem Thessalonicher Brief aus 1. Korinther 15, da erfahren wir, dass zur Zeit der letzten Posaune die Toten auferweckt werden, ja, und die Körper der Lebenden verwandelt werden. Ja, dieser letzte Posaunenstoß, er ist das Zeichen für die Gemeinde zum Abmarsch in das verheißene Land, in den Himmel. Die Toten in Christus, die Entschlafenen, wie Paulus sagt, werden zuerst auferstehen. Ja, danach werden diejenigen, die bei diesem Ereignis noch leben, ja, zusammen mit ihnen entrückt werden. Ja, sie werden in einem Gewaltakt herausgerissen, sozusagen fortgerissen werden, in einem Nu von dieser Erde. Man kann sagen, wir werden evakuiert werden aus dieser Erde heraus in die Wolken. Wir werden gemeinsam sowohl die Lebenden als auch die Toten Jesus in der Luft begegnen. Ja, die Bibel, sie bezeichnet die Luft nach Epheser 2, Vers 2, eigentlich als den Machtbereich Satans. Ja, hier hatte der Teufel seinen vermeintlich größten Sieg errungen. Er hat es geschafft, dass der Sohn Gottes, ja, an einem Kreuz hing, in der Luft wie ein Verbrecher, ja, mit den Füßen, ja, in der Luft zwischen Himmel und Erde. Ja, damals, da gab es keinen mächtigen Befehlsruf, sondern es gab nur diesen verzweifelten Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gab auch keinen Engel. Jesus hätte tausende Engel rufen können, aber er hat es nicht getan. Anstatt dass sich seine Jünger, die Gemeinde damals, um ihn versammelt und ihm beisteht, ja, da flohen sie alle und sie verleugneten ihn. Was wie eine Niederlage auf den ersten Blick aussah, das war in Wahrheit eigentlich der größte Sieg, der größte Triumph der Menschheitsgeschichte, der mit seinem Tod und der Auferstehung da ermöglichte Jesus nicht nur, dass er wieder aufersteht, sondern dass ja alle auferstehen werden und die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Ja, Jesus, er blieb nicht im Grab, sondern er ist von den Toten auferstanden, er fuhr in den Himmel zu seinem Vater, er sitzt nun zur Rechten Gottes und eines Tages, da wird er von diesem Platz aufstehen und er wird wieder kommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Ja, das lässt uns getrost und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ja, Christen, sie müssen keine Angst haben vor morgen, sie müssen keine Angst haben vor dem, was da kommt, denn sie wissen, ja, dass ihr Herr bald wiederkommen wird und sie zu sich holen wird. Am 6. Juni 1944, da landeten die alliierten Truppen in der von Deutschland besetzten Normandie. Und damit war der Zweite Weltkrieg eigentlich entschieden. Ja, die Niederlage von Deutschland war damit besiegelt, obwohl die Kämpfe noch fast ein Jahr lang weitergingen, bis in den Mai 1945. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung, da hat Jesus den Krieg bereits entschieden. Wir sind auf der Gewinnerseite. Aber die Kämpfe hier auf der Erde, sie gehen noch weiter für uns, ja, bis Jesus uns eines Tages zu ihm holen wird. Ja, bis Jesus kommen wird, um seine Gemeinde zu versammeln, ja, um uns zu evakuieren aus dieser Welt zu ihm. Ich habe diesen zweiten Punkt Trost für morgen genannt, weil ja, dieses Ereignis auch für uns heute noch in der Zukunft liegt. Wir sind auch nicht entrückt, offensichtlich. Aber ja, dieses Ereignis kann jederzeit, ja, es kann auch heute geschehen. Es ist das nächste Ereignis in der Weltgeschichte und dafür müssen keine Bedingungen erfüllt werden. Es kann jederzeit passieren, es muss dafür nichts mehr erfüllt werden. Und wer die Ereignisse, die in der Welt geschehen, so betrachtet, ja, der sieht, dass die Uhr schon weit vorgerückt ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis Jesus kommt, um uns zu sich zu holen, um uns zu entrücken. Das soll uns aber als Gläubige ja keine Angst machen, sondern es soll uns Trost und Hoffnung geben. Wenn wir sehen, dass das alles geschieht, dass die Entrückung immer näher kommt, dann sollen wir unsere Häupter erheben, weil unsere Rettung sich naht. Ja, der Tod, er hat nicht das letzte Wort. Ja, das ist auch unser Trost für morgen. Wir werden gemeinsam sowohl die Toten als auch die Lebenden entrückt werden, um alle Zeit bei Jesus zu sein. Und das ist der dritte Punkt, der Trost für die Ewigkeit. Wir werden alle Zeit bei Jesus sein. Lasst uns die Verse 17b und 18 lesen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir werden alle Zeit, in alle Ewigkeit bei Jesus sein. Ja, wir werden nie wieder von Jesus getrennt werden. Es wird nichts geben, was unsere Gemeinschaft mit ihm dann irgendwie einschränken könnte. Ja, keine Krankheit, kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, keine Tränen mehr. Ja, mit diesen Worten, da sollen wir uns trösten. Ja, die Kämpfe, sie werden vorbei sein und wir werden ja mit Jesus sein, ja, in alle Ewigkeit. Ja, alle Zeit beim Herrn zu sein, das bedeutet, dass die Gemeinde ja bis in alle Ewigkeit ja immer dort sein wird, wo Jesus ist. Ja, und sie hat an seinem ganzen göttlichen Reichtum dann Anteil. In Johannes 17, Vers 24, da betete Jesus folgende Worte zu seinem Vater. Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, wir werden dann ja die ganze Herrlichkeit Jesu sehen, ungetrübt durch irgendwelche Sünde, durch irgendwelches Leid. Ja, wir werden Jesus in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Herrlichkeit sehen und ja, ihn anbeten und immer bei ihm sein. Ja, wenn es dir so geht wie mir, dann verlieren wir diese Wahrheit doch oft aus den Augen im Alltag, wo wir so drin sind. Ja, deswegen diese Verse heute, sie sollen uns trösten und auch immer wieder daran erinnern, dass ja, das Leben hier auf der Erde nicht alles ist, dass mit dem Tod auch nicht alles aus ist, sondern dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Nein, wir werden ewig in der Gegenwart Gottes und seines Sohnes Jesus Christus sein. Ja, die Wiederkunft Jesu, sie war auch ein Thema, was die Thessalonicher nötig hatten in ihrer Situation von Verfolgung, von Druck, von Bedrängnis. Ja, da hatten sie es nötig, ständig an die Wiederkunft Jesu erinnert zu werden. Und Paulus tut das auch im ersten Thessalonicher Brief, eigentlich in jedem Kapitel, am Ende jedes Kapitels. Ja, lenkt er den Blick der Thessalonicher auf die Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommen wird. Und auch wir haben es in der Situation, in der wir sind, ja, mit Verführung, mit ja, Ablenkung nötig, ständig an diese Wahrheit erinnert zu werden. Ja, Jesus, er kommt wieder und wir werden ewig bei ihm sein. Ja, die meisten von euch, die werden wissen, dass dieser mächtige Mann aus der Einleitung, dass das der König David war. Er hatte Ehebruch begangen mit Bathseba und hatte ihren Mann Uria in den Tod geschickt. Und der Sohn, der aus diesem Ehebruch geboren wurde, der musste schließlich sterben. Ja, und David war letztendlich schuld an dem Tod seines Sohnes. Ja, wie reagierte David nun auf die Nachricht vom Tod seines Sohnes? Und wir lesen das in 2. Samuel 12, die Verse 19 bis 23. 2. Samuel 12, Verse 19 bis 23. Und David sah, dass seine Knechte leise miteinander redeten. Da erkannte David, dass das Kind tot war, und David sprach zu seinen Knechten: Ist das Kind tot? Sie sprachen: Es ist tot. Da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und er kam in sein Haus und verlangte, dass man ihm Brot vorsetzte, und er aß. Da sprachen seine Knechte zu ihm: Was hat das zu bedeuten, dass du da tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen geweint und gefastet. Nun aber, da das Kind gestorben ist, stehst du auf und isst Brot. Er sprach: Als das Kind noch lebte, da habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, sodass das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Ja, was David in dieser Situation des Leides, des Schmerzes wirklich Trost, wirklich Hoffnung gab, war diese Tatsache, dass er seinen Sohn eines Tages wiedersehen würde. Ja, David kannte nicht alle Details, er wusste nicht so viel, wie wir wissen, aber er wusste, ja, dass sein Kind eines Tages von den Toten auferstehen wird und dass er gemeinsam mit seinem Sohn ja, in alle Ewigkeit zusammen sein würde. Ja, das tröstete ihn und das gab ihm wirkliche Hoffnung. Ja, was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Ja, vielleicht sagst du heute, ich habe eigentlich keinen Trost, keine Hoffnung, die über dieses Leben hier auf dieser Erde hinausgeht. Ja, mir geht es eigentlich wie Marcel Reich-Ranitzky. Ja, der Tod, er ist für mich völlig sinnlos und vernichtend. Ja, dann möchte ich dir heute nochmal das Evangelium erklären. Evangelium, es ist ein griechisches Wort und heißt so viel wie frohe Botschaft oder gute Nachricht. Und es ist nicht nur irgendeine Nachricht, es ist eigentlich die größte Nachricht aller Zeiten. Eine Nachricht direkt von Gott, deinem Schöpfer. Die Nachricht besteht aus zwei Teilen, einer guten Nachricht und einer schlechten Nachricht. Zuerst die schlechte Nachricht, du bist ein Sünder. Du hast Dinge getan und gesagt und sogar gedacht, für die Gott dich strafen wird, und zwar mit dem ewigen Tod in der Hölle. Und du weißt das auch, denn dein Gewissen, es sagt es dir. Aber hier ist die gute Nachricht: Es gibt einen Weg, wie du der Hölle entkommen kannst. Nur einen einzigen Weg. Gott hat seinen Sohn gesandt und sein Name ist Jesus. Das heißt übersetzt, Gott rettet. Er ist die Auferstehung und das Leben, und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht sterben, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus, er nahm unsere Sünden auf sich, er hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Er starb am Kreuz und damit hat er den Preis bezahlt für unsere Schuld. Und weil Jesus gestorben ist, dann müssen wir nicht mehr sterben in der Hölle. Aber Jesus, er blieb nicht tot. Am dritten Tag ist er auferstanden vom Tod. Ja, und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern der wird das ewige Leben haben. Ja, das ist nichts, was du ignorieren kannst. Ja, das ist kein Spaß. Hier geht es letztendlich um alles: ewiges Leben oder ewiger Tod. Wenn dir etwas liegt an deinem Leben, dann nimm diese gute Botschaft, dann nimm dieses Evangelium an. Ja, glaube an Jesus, ja, bitte ihn, dass er dich rettet, er wird es tun. Und wenn du bereits an das Evangelium glaubst, dann kannst du den Trost der Entrückung ja für dich in Anspruch nehmen, denn der Tod, er hat nicht das letzte Wort. Ja, es gibt uns Trost für heute. Ja, die Toten, sie werden auferstehen, ja, sie werden nicht in den Gräbern bleiben. Mit dem Tod, da ist nicht alles aus. Ja, bei allem Leid, bei Tod und Trauer dürfen wir das wissen. Das gibt uns Trost, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Es gibt uns auch Trost für morgen. Die Entrückung, sie rückt immer näher. Ja, bald wird Jesus wiederkommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen, die Lebenden und die Toten. Ja, wir werden gemeinsam zu ihm entrückt werden, ja, in das verheißene Land, damit wir alle Zeit bei ihm sind. Das gibt uns den Trost für die Ewigkeit. Ja, Jesus, er wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, ja, und wir werden in alle Ewigkeit ungestört bei ihm sein. So tröstet nun einander mit diesen Worten, und wir können jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft haben, Jesus dafür danken, für diesen Trost, die Hoffnung, die wir haben, und ich bete dann zum Abschluss. Lasst uns dazu aufstehen.